Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Fragt ihr euch, warum es einen politisch-feministischen Podcast braucht? Die Antwort ist schlicht, weil die männlich dominierte Sicht auf die Dinge nicht reicht, weil Frauen und Minderheiten dabei kaum oder gar nicht im Blick sind und weil Feminismus die Welt für alle besser macht, nicht nur für Frauen. Schließlich heißt Feminismus Selbstbestimmung, Freiheit und gleiche Rechte für alle. Das sollten wir doch hinbekommen, oder? Deshalb müssen wir reden. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 20. Folge von Mikas Matrix. Und nochmal für diejenigen, die den Podcast nicht kennen, hier erwartet euch ein Gespräch mit einem spannenden Gast, der uns alle ganz sicher schlauer macht. Aber es gibt ja noch mehr bei Mikas Matrix. Geschichten aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Wart ihr eigentlich auch so froh, als Kanzler Scholz die Koalition platzen ließ? Als er Christian Lindner endlich mal um die Ohren schlug, was doch viele von uns seit langem über den FDP-Chef loswerden wollten? Kurzfristig wehte ein frischer, wenn auch kühler Wind durchs Berliner Regierungsviertel. Und obwohl ich vor 3 Jahren ganz optimistisch auf die sogenannte Fortschrittskoalition geschaut habe, fand ich das Aus echt erleichternd. Problem nur, viele politische Vorhaben werden nun ziemlich sicher nicht mehr umgesetzt. Dabei gibt es gerade so viele Maßnahmen, die Frauen betreffen und die wahnsinnig wichtig sind. Wo geplante Gesetze unbedingt kommen müssen, weil es sprichwörtlich um Leben und Tod gehen kann. Die Ampelregierung hatte versprochen, allen Ernstes, sie hatte versprochen, dass es im Jahr 2030 gleichberechtigte Verhältnisse in Deutschland geben soll. Also in 5 Jahren. Und wo stehen wir heute? Über diese Fragen will ich mit einer Frau sprechen, die in den letzten Jahren die Frauenpolitik verantwortet hat. Lisa Paus, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ab 2009 war Lisa Paus Abgeordnete der Grünen im Bundestag. Das Familien- und Frauenministerium hat sie im April 2022 übernommen, also vor 2,5 Jahren. Und der Mann, der sie ins Kabinett berufen hat, den hören wir jetzt.
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Wir brauchen eine handlungsfähige Regierung, die die Kraft hat, die nötigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Darum ging es mir in den vergangenen 3 Jahren. Darum geht es mir jetzt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werde ich weiter meine gesamte Kraft dafür aufwenden, unser Land durch diese schwierige Zeit zu führen. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den richtigen Entscheidungen gestärkt aus dieser Krise herauskommen werden.
Und jetzt ist also eine Frau bei mir, die Teil der gerade zerbrochenen Ampelkoalition ist. Lisa Paus, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wie schön, dass Sie hier sind, Frau Paus. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben den Bundeskanzler eben gehört, er will Zuversicht verbreiten. Aber diese Regierung geht zu Ende und möglicherweise auch Ihre Zeit als Ministerin. Nun sind Sie ja bekannt für Ihren trockenen Humor. Können Sie dieser
Situation? In Westfalen geboren, genau.
Eben. Können Sie dieser Situation etwas Komisches abgewinnen?
Ja, das ist schon komisch. Sie wissen, wir hätten es anders gewollt. Ich finde es auch nach wie vor falsch, dass wir unserer Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Ich finde, das muss es schon so hart sagen. Da hat eine Partei die Partei vor das Land gestellt. So, aber jetzt ist es so, wie es ist. Und wir werden im Februar wählen. Und ja, dann werde ich als Ministerin wahrscheinlich dann doch auch noch im März, vielleicht auch noch im April im Amt sein. Schauen wir mal, was kommt.
Normalerweise finde ich ja solche Fragen immer etwas doof, aber ich glaube, in dieser Situation darf ich sie mal stellen. Wie geht es Ihnen zurzeit?
Also ich bin ein Mensch, der sich wirklich dann immer sofort auf die neue Situation einstellt.
Pragmatikerin?
Ja, voll. Also wirklich voll. Ne? Also abgehakt ist abgehakt und jetzt stehen andere Aufgaben an. Und natürlich weiß ich, ne, meine Partei, die Grünen hatten jetzt gerade im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr erheblich Gegenwind. So, wir haben da jetzt keinen einfachen Wahlkampf vor uns. Ich als Berlinerin hatte auch schon in diesem Jahr einen Winterwahlkampf, weil wir diese Nachwahlen hatten für die Bundestagswahl. Von daher kann ich mich noch daran erinnern, wie Bundestagswahl geht.
Und im Winter?
Und im Winter. Und gleichzeitig sehe ich aber eben, was für Herausforderungen da sind. Und ich bin natürlich fest davon überzeugt, dass meine Partei gebraucht wird, gerade in diesen Krisenzeiten. Weil es ja darauf ankommt, einerseits da gut und verantwortungsvoll durchzumanövrieren, aber gleichzeitig eben wichtige Zukunftsthemen nicht hintanzustellen. Und die Klimakrise ist ja auch schon lange nicht mehr einfach ein Zukunftsthema, sondern wir erleben ja mit steigenden Hochwassern, Hitze.
Begleitet
all
uns
das
jeden Tag.
Ganz genau. So.
Von und Zukunft ist da keine Rede.
Ganz genau. Und gleichzeitig bin ich eben Familienministerin, Frauenministerin, Seniorenministerin und Jugendministerin. Erlebe noch sozusagen wie sehr Kinder und Jugendliche unter Corona gelitten haben, ne, dass danach das sozusagen von der Gesellschaft vergessen wurde, aber de facto Kinder und Jugendliche noch erheblich darunter leiden, ne, eigentlich mehr Unterstützung bräuchten, also für den sozialen Zusammenhalt müssten wir noch mehr tun. Also es gibt einiges, wofür ich brenne. Sie merken, ich bin tatsächlich im Wahlkampfmodus, weil es wirklich entscheidend ist, wie im Februar gewählt wird und wie es mit Deutschland weitergeht.
Wir werden ja sicherlich noch auf einzelne Themen kommen. Ich mache Ihnen jetzt mal ein Geständnis. Ich war ja am Anfang richtig begeistert, als die sogenannte Fortschrittskoalition gestartet ist, weil für mich hörte sich der Koalitionsvertrag, gerade wenn es um Frauenpolitik ging, feministische Fragen wie feministische Außenpolitik oder Entwicklungspolitik richtig gut an. Und im Koalitionsvertrag haben Sie, damit meine ich die Regierung, ja auch versprochen, dass Deutschland bis zum Jahr 2030 gleichberechtigt sein wird. Das klingt doch aus heutiger Sicht wie Grimms Märchen, oder?
Ja, es ist schon so, dass wir auch in dem Koalitionsvertrag einige Maßnahmen miteinander verabredet hatten, die geholfen hätten, das Ziel 2030 auch erreichen zu können. Aber die Wahrheit ist, dass viele der Maßnahmen, die dort verankert worden sind, zum Beispiel denken Sie an die Familienstartzeit, die für mehr Partnerschaftlichkeit für Eltern direkt nach der Geburt gesorgt hätte, die dazu geführt hätte, dass Väter sozusagen schneller reinwachsen in die neue Rolle und damit auch natürlicher mehr Sorgearbeit übernehmen, dass solche Dinge eben nicht gekommen sind. Da muss man einfach sagen, das Wahlprogramm war auch da der FDP näher als der Koalitionsvertrag.
Steckte da eine absolute Überzeugung dahinter, dass man Deutschland bis zum Jahr 2030 gleichberechtigt sein kann? Ich meine, es gibt Untersuchungen, die sagen, es wird noch 150 Jahre dauern.
Also es ist, ne, ist schon ein ehrgeiziges Ziel, aber es ist ja auch wichtig, mich Ziele zu setzen. Und natürlich ist das dann noch erstmal eine Grundlage, auf der man dann argumentieren kann, hey, ne, wir haben uns dieses Ziel gesetzt und wollen wir es dann komplett zum Affen machen, indem wir gar nichts tun, oder sollten wir nicht doch einiges auf den Weg
darauf
bringen?
Darauf hinarbeiten.
Genau so. Und in einem Punkt haben wir auch wirklich relevante Fortschritte gemacht, nämlich beim Thema Führungspositionen innerhalb der Bundesregierung und nachgelagerter Behörden. Da ist es so, dass wir das Ziel 50-50 zu haben in den Führungspositionen in diesem Jahr fast erreicht haben. Wir sind bei 46%, zumindest da kann man sagen, ist nicht so schlecht.
Der Aufbruch am Anfang, jetzt das Desaster und katastrophale Umfragewerte für alle Parteien, die in der bisherigen Regierung sind. In den Augen der Bevölkerung hat ja die Ampel versagt. Fühlen Sie sich persönlich als Versagerin?
Also ich weiß ja vor allen Dingen, wie die Ausgangslage war und was ich eben trotz der widrigen Umstände erreichen konnte. Und wir müssen ja sagen, der Koalitionsvertrag war das eine und dann hat sich ja doch einiges verändert. Wir dachten, trotz Corona kommen wir langsam raus und dann gibt's normales Regieren und dann kam eben der Einmarsch Russlands in die Ukraine mit all den Konsequenzen, die das hatte, in Bezug auf nochmal neu auf den Prüfung stellen, wie sieht's mit unserer Verteidigungsfähigkeit eigentlich aus? Ja, so, was müssen wir auch tun, um die Geflüchteten aus der Ukraine zu unterstützen, alles sozusagen zusätzliche Dinge.
Über 1 Million Geflüchtete, vor allen Dingen Frauen und Kinder in der Bundesrepublik aus der Ukraine.
Ganz genau. So, und in dieser Situation ist es natürlich dann für eine Familienministerin, wo man sagt, okay, die Familie war da vorher auch schon da, ne, und Frauenpolitik, okay, kann man machen, aber so schlecht ist es hier nicht, ist natürlich ein bisschen schwierig, dann zu sagen, hey, das ist jetzt aber auch wichtig. Und in dieser Situation ist trotzdem hinzubekommen, dass wir das Thema Kinderarmut rausgeholt haben aus dem Tabu, dass wir uns ernsthaft daran gemacht haben, die Kindergrundsicherung auf den Weg zu bringen, auch wenn das am Ende auch noch nicht geklappt hat. Aber wir haben relevant arme Familien unterstützt. Wir haben die größte Kindergelderhöhung durchbringen können seit den 90er Jahren. Ich habe zusätzlich Geld bekommen können für die ärmsten Familien. Wir haben das Existenzminimum durch den Kindersofortzuschlag erhöht um 20 Euro pro Monat. Der Kinderzuschlag, den viele vorher nicht kannten, der ist bekannter geworden. Und deswegen ist es so, dass jetzt viele Familien, die verdeckt arm waren, weil sie Anspruch auf Geld hatten, es aber nicht wussten und das Geld nicht in Anspruch genommen haben. Also 300.000 zusätzliche Kinder haben wir jetzt erreichen können. Also da steht schon einiges auch auf der Positivliste und auf der Habenliste.
Was ich ein bisschen irritierend fand, Sie haben eben gesagt, wenn solche Sachen wie Corona oder der russische Angriffskrieg stattfinden, dann rücken solche Fragen wie Frauengleichstellung, Kinderarmut und so etwas eher in den Hintergrund, also nach dem Motto, Frauen und Kinder sind dann doch nur Gedöns?
Also ein Stück weit muss ich sagen, das war jedenfalls meine Erfahrung. Es macht, glaube ich, schon auch einen Unterschied, wenn in der Führungsspitze allein Männer sind, um mal hier eine Anekdote zum Besten zu geben. Sie haben alle mitbekommen, dass ich ja aufgrund der Haushaltssituation das Elterngeld kürzen musste. Also es gibt kein Elterngeld mehr für Paare, die ein Jahreseinkommen haben, ein zu versteuerndes Einkommen über 175.000 Euro. Das hat einen Riesenaufschrei zu Recht produziert, weil da was grundsätzlich sozusagen wurde, ey, da geht's jetzt doch anders, wo wir dachten, das sind doch sichere Dinge, auf die man sich verlassen kann. Und ich habe das natürlich vorher vorgetragen, dass ich finde, das ist jetzt nicht so eine gute Idee im Kabinett, selbstverständlich. Und dann wurde es aber eher so abgetan, ja, ne, verstehen wir, musst du jetzt irgendwie sagen, aber wir müssen ja alle unseren Beitrag leisten und dann bist du eben auch dabei und so. Und dann habe ich nochmal einmal nachgesetzt und habe gesagt, was meint ihr denn, worüber gesprochen wird, wenn wir diesen Haushalt beschließen? Ja, so was das größte Thema ist, was die Menschen aufregt. So, und dann sagt dann ein Kollege, ja, wahrscheinlich, dass wir das 2%-Ziel erst 2027 erreichen. So, und ne, das zeigt nochmal. Also natürlich müssen wir uns um unsere wichtigen Dinge kümmern und die internationale Lage ist wirklich sehr, sehr schwierig, hochproblematisch und es ist gut, dass sich darum gekümmert wird. Und gefährlich und es ist gut, dass sich darum gekümmert wird. Aber es ist dann schon so gewesen, ein Stück weit sind eben diese Themen dann auch bei Entscheidern aus dem Blick geraten. Und dann hat ja die öffentliche Debatte darum, auch die Petition, die ja in 0,nix über 100.000 Unterschriften hatte, hat dann, glaube ich, auch so manchen eines Besseren belehrt und gezeigt, dass diese Themen eben sehr wichtig sind für die Bevölkerung. Das hat es mir in gewisser Weise für den Haushalt dieses Jahr ein Stück weit leichter gemacht. Allerdings ist er jetzt ja nicht verabschiedet worden.
Wie erging es Ihnen denn als Frau in dieser Politmanege?
Ja, wie es einem als Frau halt so geht.
Aha, und das heißt was? Sie lachen noch.
Ich lache noch, ja. Also das Erste ist natürlich, man kann sich mal ein Stück weit darauf, oder ich kann mich, oder ne, jede Frau kann sich ein Stück weit darauf zurückziehen, dass man ja auch erstmal akzeptiert werden muss als Repräsentantin der jeweiligen Partei. Sie wissen, meine Partei, die Grünen, haben eben eine feste Quote. Das
macht es leichter.
Das macht es
leichter. Weiß ich, aus Innerhalbserfahrung.
Ganz genau, also innerhalb der Partei macht es das wirklich leichter. Weil Diskussionen verlaufen definitiv völlig anders. So, und gegenüber anderen Parteien, die sagen dann zwar irgendwie, ja, die Grünen sind da vielleicht ein bisschen spinnert, aber erstmal muss man ja Personen, die Positionen innehaben, muss man auch erstmal entsprechend der Positionen dann auch berücksichtigen. So. Aber das ist der ganz normale Kurvenkampf. In der Politik geht es natürlich darum, zu reden, sich auszutauschen, zu verhandeln. Und das ist nach wie vor durchgängig so, dass Frauen im Normalfall nicht so ernst genommen werden.
Also wie ihre das Menschen heißt, das haben Sie auch am eigenen Leib gespürt. Ich meine, Sie sind ja eine Erscheinung, das muss man ja einfach mal sagen. Also
genau,
für
ich bin
alle,
1,74 groß.
Für alle, die Ihnen noch nie persönlich begegnet sind, Sie sind groß, Sie wirken stark und trotzdem werden Sie nicht ernst genommen oder wurden nicht ernst genommen?
Es wird halt immer versucht und das stimmt, ich bin groß und ich bin stark, aber ich bin ja trotzdem eben auch eine Person, ne? Ich bin jetzt 56 Jahre alt, habe natürlich auch entsprechende Prägungen und das wird immer versucht und erstmal ist es grundsätzlich so, also selbst grüne Kollegen haben mir gesagt, du Lisa, nimm das nicht persönlich, aber ne, ich weiß auch, ja. Also
bist halt eine Frau.
Wenn es drauf ankommt, ja, dann nehmen wir euch nicht automatisch ernst. So, da muss schon noch ganz viel passieren. Und das ist schon nach wie vor stark drin. Wir hatten jetzt gerade Parteitag und da war auch Luisa Neubauer von Fridays for Future. Die hat nochmal die Laudatio gehalten auf Ricarda Lang, ne, auf die jetzt eben nicht mehr als Parteivorsitzende kandidiert hat. Und da fand ich es nochmal ganz großartig, wie eben auch Luisa Neubauer sagte, wir haben ganz viel gegeneinander, miteinander gestritten, unterschiedliche Positionen vertreten, aber eins hat uns geeint, wir sind beides junge Frauen. Ne? Ich bin jetzt was älter, so, aber ich kann mich auch noch erinnern. Und deswegen haben wir beide einfach damit zu tun, ja. Und dann hat sie eben erzählt, so, wenn wir lachen, wir erinnern uns Kamala Harris, ja, so, dann werden wir hingestellt als irgendwie nicht ernstzunehmende Frau.
Albern.
Die lachen. Mhm, ja. Wenn wir nicht lachen, ne, dann ist aber auch schade, dass die Frau überhaupt keinen Humor hat.
Zitrone,
genau. So, wenn wir dann mal einmal darum bitten, dass wir ausreden können sollten.
Sind wir zickig?
Dann sind wir zickig, ja, oder wir kommen nicht zum Punkt. Und, ne, also es ist wirklich so, egal, jede Verhaltensweise, weil sie eben erstmal Mainstream-männlich konnotiert ist. Wenn eine Frau das Gleiche macht, dann gibt es entsprechend andere Reaktionen. Dann bin ich alleine an meiner Auseinandersetzung zur Kindergrundsicherung denke, ja, so, dann bin ich zu hart, dann bin ich zu bockig, ne, während ein Mann durchsetzungsstark gewesen wäre. So, sich nicht verbiegen lässt.
Und interessant ist ja auch bei dem, was Sie erzählen, dass das ja Frauen in praktisch in allen gesellschaftlichen Bereichen betrifft, in der Politik, im Journalismus, Luisa Neubauer als Aktivistin und so weiter und so weiter. Was ist denn in diesen 15 Jahren, die Sie als Politikerin hinter sich haben, Ihre schönste und was ist die grässlichste Erfahrung, die Sie gemacht haben?
Die schönste Erfahrung war tatsächlich einerseits sozusagen um die Geburt meines Kindes, dass ich mich auf meine Partei verlassen konnte, dass sie das nicht ausgenutzt hat. So, also weil dann ist man ja ein Stück weit weniger präsent und dann werden ja diese Lücken dann gerne schnell gefüllt, ne, von anderen Kolleginnen und Kollegen, und dass es da aber die Solidarität gab. Und die gab es nochmal in fast noch größerer Form in der Zeit, als mein Lebensgefährte an Krebs gestorben ist. Da war ich dann eben auch eine Zeit komplett draußen und ich konnte mich darauf verlassen, dass andere Kolleginnen das jetzt nicht ausnutzen, ne, weil ich einfach nicht
sie ausbooten.
Genau. Und dass dass sowas in der Politik möglich ist.
Solidarität.
Genau.
Sehr schön.
Ne, ist wirklich nicht selbstverständlich und dafür bin ich meiner Partei sehr, sehr dankbar.
Und das Hässlichste?
Und das Hässlichste.
Gibt es so viel?
Da gibt es einfach zu viel, ehrlich gesagt. Also es fängt an, ich war ja auch 10 Jahre lang in Berlin im Parlament. Der erste, der mir jetzt gerade eingefallen ist, ist Frank Steffel. Den kennen jetzt, ne, deutschlandweit jetzt nicht so viele. Der wollte mal Bürgermeister von Berlin werden, war aber eigentlich lieber in München, hat er gesagt. So und andere Dinge. So, aber jedenfalls, der war eine Zeit lang mein Vorsitzender im Wirtschaftsausschuss. Das fand ich so schön. Oder auch im Finanzausschuss gab es mal einen parlamentarischen Staatssekretär aus dem Finanzministerium, der fand, er kann mich anders behandeln als andere Kollegen. So, also das ist durchgegangen.
Sehen Sie, was mich immer gewundert hat, ich rede ja seit vielen Jahren immer wieder mit Politikerinnen und im persönlichen Gespräch oder auch jetzt so wie mit Ihnen, dann wird natürlich erzählt, natürlich werden wir als Frauen anders behandelt, natürlich wollen die uns irgendwie in die Ecke schieben, abstrafen, und so weiter und so weiter. Aber öffentlich wird es eigentlich kaum thematisiert. Warum eigentlich nicht?
Grundsätzlich ist es ja so, dass zwar immer die Bevölkerung auch sagt, hey, ich möchte mal hören, dass ein Politiker Fehler zugibt, aber wenn er es dann tut und es mehr als einmal ist, ne, dann ist es natürlich so, es klebt dann einmal, deswegen kann man das auch nicht so oft anwenden. So, wenn man
das heißt, man darf sich nicht zum Opfer machen?
Genau, und das wollte ich Ihnen gerade sagen. Das nächste ist natürlich, man ist natürlich nur dann, wirkt eben als erfolgreich und verhandlungsstark und so weiter, wenn man auch erfolgreich wirkt. Und wenn man dann sagt, ich werde hier drangsaliert oder weiß drangsaliert, aber ne, also ich werde hier anders behandelt, ne, dann ist ja du Opfer, sowas. So, und deswegen
passt man das vor die Schulhöfen.
Ja, genau. So, deswegen passt das eben wirklich nicht gut in den Politikbetrieb und deswegen passiert das wenig. Das Einzige, was hilft, sind tatsächlich Frauennetzwerke. Da gab es immer mal Phasen. Im Moment war jetzt nicht so eine intensive Frauennetzwerkphase, aber genau das ist das, was hilft, dass Frauen sich eben gegenseitig unterstützen, auch über Fraktionsgrenzen hinweg. Das hilft, wenn mal wieder eine Frau angegriffen wird, dass eben sie lagerübergreifend dann Solidarität erfährt. Nur das hilft.
Warum wollten Sie eigentlich Frauenministerin werden?
Genau, das frage ich mich auch. Dieser Job ist doch sowas von überflüssig.
He's Mr. Know-it-all.
Also, ich bin ja nicht der Einzige, der so denkt. Sag doch mal ehrlich, wozu braucht es denn überhaupt ein Ministerium für Frauen? Für Männer gibt's doch auch keins. Und auch keins für Katzen oder Zimmerpflanzen. Stattdessen gibt es jede Menge Gründe, die gegen eure Sonderbehandlung sprechen. Erstens, wenn Männer politisch was machen, sind Frauen ganz klar mit gemeint. Zweitens, das Ministerium heißt doch auch Familienministerium. Ist die Familie nicht eure Zuständigkeit? Da habt ihr doch eure Vertretung. Warum müsst ihr noch eine Extrawurst braten? Drittens, ja, ich weiß, jetzt kommt er wieder mit dem Gleichstellungsquatsch. Aber das hat sich doch längst erledigt. Ihr habt doch längst alles, was ihr wollt. Überall werden Mädchen und Frauen bevorzugt, während wir Männer um unsere selbstverständlichen Rechte kämpfen müssen. Viertens, ihr redet immer von Augenhöhe, müsst euch aber aufblasen und auf so ein armseliges Ministeriumspodest stellen, um überhaupt auf Augenhöhe zu kommen. Wahrscheinlich seid ihr von Natur aus einfach zu klein.
Frau Paus, dieser Mansplainer steht ja tatsächlich nicht alleine da mit seiner Meinung. Verteidigen Sie mal Ihr Ministerium.
Mein Ministerium braucht es, weil unser wunderbares Grundgesetz ja ganz klar festhält, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein müssen. Wir haben es übrigens erst nochmal ergänzt, ne? Anfang der 90er mit der Wiedervereinigung, und gleichzeitig wissen wir, dass es eben nicht der Fall ist. Und deswegen braucht es eben ein Ministerium, was genau dafür sorgt, dass unser Grundgesetz Wirklichkeit wird. Und das eben dafür sorgt, dass es nicht mehr vom Geschlecht abhängt, was ich verdiene. Weil wir haben einfach derzeit in Deutschland beispielsweise nach wie vor diesen Gender Pay Gap, 18% Unterschied bei den Gehältern, bei gleicher und gleichwertiger Arbeit zwischen Frauen und Männern. Wir haben Ungerechtigkeiten im Steuersystem, Frauen sollen mitgedacht werden, es passiert aber nicht, und in vielen anderen Bereichen. Und deswegen bin ich mit Leib und Seele und sehr, sehr gerne Frauenministerin.
Aber warum wollten Sie das denn machen? Warum wollten Sie ausgerechnet Frauenministerin werden? Sind Sie Feministin? Das ist jetzt keine Bekenntnisfrage.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, was mir widerfahren ist, sozusagen während meiner politischen Karriere. Aber warum ich überhaupt in die Politik gegangen bin, das hängt wirklich sehr, sehr zentral mit dem Thema Feminismus und Gleichstellung zusammen. So bin ich auch zu meiner Partei gekommen. Ich bin aufgewachsen in einer Gegend, einer konservativen Gegend im Emsland. Und ich bin aufgewachsen mit zwei älteren Brüdern. Und ich bin aufgewachsen in einem Umfeld, wo mein Vater am Tag meiner Geburt das Grundstück gekauft hat für seine Maschinenbaufirma. Also auch ein sehr, sehr männlich geprägtes Umfeld. Und gleichzeitig war ich eben damit gesegnet, dass meine Lieblingsfächer Mathe und Physik gewesen sind. Also ich,
nur, also, nicht schlecht.
Ne, aber Interesse in einem Feld, was es eben nicht klassisch weiblich ist.
Eben.
So. Und dann können Sie sich vorstellen, ne, was, mit welchen Dingen ich da zu tun hatte und dass ich mich jedes Mal sehr darüber geärgert habe, dass ich irgendwelche Dinge vermeintlich nicht tun soll oder vermeintlich nicht ernst genommen oder nicht ernst genommen werde.
Weil in der Familie meinen Sie jetzt?
Bei meiner Familie war es so, meine Mutter, ne, ist zwar auch sozusagen aus ihrer Generation geprägt, aber die war eine starke Frau, hatte übrigens schon mit 18 damals ihren Führerschein, was ganz, ganz außergewöhnlich gewesen ist, und hat immer gesagt, ne, lass dir da nichts erzählen. Sondern du kannst das auch so. Aber dann stieß ich eben an entsprechende Grenzen. Oder ich habe gesehen, wie andere Frauen behandelt worden sind, ne? Ob von Beschäftigten oder von Kunden der Firma. So, und das habe ich alles gesehen. Da habe ich gesagt, das will ich nicht. Das alles habe ich erlebt. Und da habe ich gesagt, nein, ich will mich politisch dafür einsetzen. Und da war die Grüne Partei genau meine Partei.
Was mir richtig gut gefallen hat, ich habe mal ein Vorwort von Ihnen gelesen vor einiger Zeit zu einer Studie. Und in diesem Vorwort haben Sie kritisiert, dass junge Paare nach wie vor in traditionelle Rollenmodelle verfallen. Und zwar massenhaft. Was ist denn los mit den jungen Frauen und Männern?
Also ich glaube, im Schnitt sind Frauen heute selbstbewusster, junge Frauen, als es beispielsweise meine Generation, das würde ich schon sagen. Deswegen auch, ne, immer wenn wieder neue Mitglieder bei uns reinkommen, ne, junge Frauen auch nochmal zum Beispiel die Quote in Frage stellen. Aber dann, wenn das erste Kind geboren ist und man dann sozusagen feststellt, das gegenseitige Versprechen, was man sich gegeben hat, ne, wir machen das auf jeden Fall gemeinsam, das verläppert sich dann so im Alltag. So, dann,
beziehungsweise man müsste streiten.
Man müsste streiten, so. Dann ergibt es eben einfach die üblichen Muster. Und das ist eben sehr, sehr fatal. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eben Frauen nach wie vor genau darauf vorbereiten. Da kann eben staatliche Rahmenbedingungen etwas verbessern und verändern. Deswegen war mir diese Familienstartzeit so wichtig, ja, weil es eben erstens von der Politik eine klare Ansage gibt, wir finden das gut, wir wollen Väter, dass ihr zu Hause bleibt. Ja.
Aber es gibt doch, das ist etwas, was ich bei der Familienstartzeit nicht wirklich verstanden habe. Also für alle, die es noch nicht richtig wissen, es geht ja darum, dass Väter, sobald ein Kind da ist, für 2 Wochen aussetzen können in ihrem Job, zu Hause bleiben können und trotzdem bezahlt werden.
Genau. Übrigens, wenn es 2 Mütter gibt, natürlich auch die 2. Mutter. Und für Alleinerziehende ist die Möglichkeit dann da, dass sie eine andere Person benennt, damit sie auch nicht allein ist.
Genau. Und warum brauchen Väter nochmal eine zusätzliche Aufforderung, um einfach nur bei ihrem Kind sein zu wollen? Es gibt die Elternzeit, es gibt die Möglichkeit, Urlaub zu nehmen und so weiter und so weiter. Ist das nicht ein Armutszeugnis für Väter?
Man kann erstmal feststellen, jedenfalls derzeit ist das nicht so. Und
Dass sie zu Hause bleiben
oder zu, ne, wenig. Also jedenfalls nicht 10 Tage. Die wenigsten nehmen 10 Tage. So, und beim Elterngeld, das muss ich erstmal beantragen, ne, bis das dann da ist und so weiter, sind auf jeden Fall diese 14 Tage vorbei. Darüber hinaus muss man ja sagen, es ist kein Urlaub, ja. Und es ist einfach Fakt. So, auch für mich war das nochmal ganz anders. Das habe ich mir vorher irgendwie überlegt, ne, wie die Situation ist, wenn das Kind da ist. Ich habe gedacht, das schläft irgendwie den halben Tag und ich kann wunderbar was tun. So war's nicht. So war's nicht. Und das gilt für Väter natürlich auch ganz genauso. Und gerade sozusagen nach der Geburt, ne, ist ja auch nicht alles schön und so. Und dann lernt man ja auch den Partner nochmal anders kennen, eine andere Vulnerabilität. Und beide sind ja auch erstmal relativ, hilflos. Also, ne, also jedenfalls muss man sich gemeinsam diese neue Situation finden. So. Und das ist ja nicht alles nur angenehm oder so, sondern das ist schon
anstrengend.
So anstrengend und, ne, also man ist unsicher und so. Und dann ist es schon oft mal noch normal, dass ein Vater eben auch erstmal gar nicht weiß, was ist denn da eigentlich seine Rolle, ja? Also er kann das Kind ja jetzt, wenn es gestillt wird, ne, nicht so.
Kann er nicht wirklich helfen.
Genau, und steht da irgendwie nur drum rum, ne, denkt vielleicht, ich stehe hier blöd rum, was soll ich jetzt irgendwie tun, ja? Dann vielleicht vorher nicht gelernt zu haben, wie die Waschmaschine angeht oder andere Dinge, ja, mitzudenken, wie Einkaufslisten entstehen.
Was aber peinlich wäre, wenn er noch nicht mal wüsste, wie die Waschmaschine funktioniert.
Ja, genau, es wäre peinlich, aber wenn es eben dann so ist, dann dieser peinliche Moment, den will man sich dann vielleicht ja immer noch ersparen. So. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man eben diesen Freiraum schafft, ja, und dass man eben auch als Politik sagt, ja, ne, nehmt diese Zeit, fangt gemeinsam an und die Studien sagen alle, wenn das eben geschafft wird, ja, wenn man eben den Staat gemeinsam schafft, wenn man Sorgearbeit neu aufteilt, weil eben mehr Sorgearbeit entsteht und neue Aufgaben einfach da sind, wenn man das schafft, das am Anfang anders aufzuteilen, dann stärkt das die Partnerschaftlichkeit, dann kehren Frauen früher in den Beruf zurück und auch in der Perspektive ist es eben dann wirklich nachhaltig, verändert die Situation in der Familie.
Ich meine, das klingt ja alles prima, aber das wird ja auch nicht kommen, dieses Gesetz. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen ans Eingemachte gehen und an die wenig schönen Themen, das Gewalthilfegesetz. Also wir hatten ja vor einigen Tagen den Tag der gegen Gewalt an Frauen. Da wurden Ihnen eine Petition überreicht mit 80.000 Unterschriften, damit dieses Gewalthilfegesetz endlich zustande kommt, verabschiedet wird und Frauen eben mehr Unterstützung haben, sobald sie Gewalt in der Familie erleben. Sie hatten 3 Jahre Zeit. Wieso gibt es dieses verdammte Gesetz immer noch nicht, das so wichtig ist?
Genau, also seitdem ich dran war, habe ich sofort einberufen den runden Tisch gegen Gewalt an Frauen. Da saßen eben die Länder mit mir am Tisch und auch die entsprechenden Verbände, übrigens auch Abgeordnete saßen dort mit am Tisch. Und wir haben eben über 2,5 Jahre lang erst Eckpunkte, dann einen Diskussionsentwurf für ein Gesetz und dann das Gesetz de facto gemeinsam erarbeitet und das war alles gut vorbereitet. Es ist am Ende nicht gekommen, weil der Finanzminister gesagt hat, dafür ist kein Geld da. Und das war mit anderen Vorhaben auch so. Bei diesem
Thema. Das heißt, Sie sind gegen eine Wand gerannt?
Ich bin gegen eine Wand gerannt. Ich hatte noch nicht mal die Gelegenheit, wirklich ernsthaft über das Thema zu diskutieren, warum es wichtig ist und so weiter. Und es war einfach so, ne, dieses Thema hat keine Priorität, dafür ist kein Geld da. Und das ist natürlich verheerend, weil gleichzeitig musste ich eben jüngst wieder mit Nancy Faeser die neuen Zahlen verkünden.
Ja, die sind gestiegen.
Die sind gestiegen und auch in den letzten Jahren sind kontinuierlich gestiegen. Wir wissen, das ist richtig breit präsent. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ist Alltag in Deutschland, ist für Frauen alltäglich. Und ist ja nicht nur irgendwie so, ja, sondern...
Nein, es sind
ja
Morde, jeden Tag einer.
Jeden Tag einer, genau. Und dass das keine Priorität hat und dass dafür kein Geld da ist für den existenziellsten notwendigen Schutz für Frauen, das ist schon bitter.
Aber lassen Sie mich doch nochmal nachfragen.
Ja.
Sie haben selbst gesagt, und diesen Satz finde ich prima, Frauen, die Gewalt erfahren und die um ihr Leben fürchten, denen ist es vollkommen egal, wer regiert.
Genau.
Aber ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen in der Regierung ist dieses Gesetz egal gewesen? Es ist ihnen einfach nicht wichtig genug gewesen, um sich gegen einen Minister, wenn er auch Finanzminister ist, durchzusetzen?
Dieses Gesetz hatte nicht die Priorität. Man muss natürlich zu Fairness halt sagen, es geht auch um relevantes Geld. Es geht eben aufsteigend sozusagen erstmal um 100 Millionen pro Jahr bis hin zu 300 Millionen Euro pro Jahr, die der Bund zusätzlich finanziert.
Ja, aber es gibt doch auch Rechnungen, dass die Gewalt an Frauen, die es jetzt heute schon gibt, 10-mal oder ich weiß nicht genau wie viel, jedenfalls sehr, sehr viel teurer ist als die Prävention, die Sie mit dem Gewalthilfegesetz oder die Unterstützung, die Sie mit dem Gewalthilfegesetz leisten wollen.
Es hatte nicht die Priorität. Es wurde auch versucht, sich sozusagen ein bisschen rauszustehen mit dem Hinweis, das ist dann die Aufgabe der Länder und der Kommunen. Das ist ja auch nicht falsch. In unserem Grundgesetz ist das erstmal so vorgesehen. Aber es ist eben die ganze Bundesrepublik, die die Istanbul-Konvention unterschrieben hat und damit einen völkerrechtlichen Vertrag, der eben genau das noch sagt, dass wir das tun müssen. Und auch unser Grundgesetz ist da eigentlich ziemlich eindeutig, auch wenn die Kompetenzen da anders verteilt sind. Und aber das ist ja jetzt auch nicht völlig überraschend, dass eben geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen von Frauen wichtiger genommen wird als von Männern. Lange Jahre wurde es ja auch de facto einfach weggeschoben. Gerade auch Partnerschaftsgewalt, ne, ist ja auch sehr schambehaftet. Hier nochmal einmal ein riesen Dankeschön an Gisèle Pulicot für das, was sie großartig geleistet hat.
Die Scham muss die Seite wechseln.
Ich war jetzt jüngst noch wieder in einer Beratungsstelle in Neukölln und die haben mir auch nochmal gesagt, wie wichtig genau das ist, weil 9 von 10 Frauen, die zu ihnen kommen, ja, trauen sich eigentlich nicht darüber zu sprechen, sind dann da, sagen teilweise, ich bin gar nicht, weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin. Mein Freund hat mich gewürgt, aber er hat es nur einmal gemacht und solche Dinge, ja, sind da, trauen sich nicht in Selbsthilfegruppen, ne, weil sie dann vor anderen Frauen sich offenbaren müssten, dass ihnen irgendwie so etwas widerfährt. Wie kann das irgendwie sein? So, ne, das ist die Situation. Aber wir wissen, dass es eben durch alle Schichten geht, ja, dass es von niemandem Halt macht, egal ob ich eine starke Frau bin oder anders. Und das ist das Thema. Und deswegen braucht es da wirklich die breite Unterstützung. Und vielleicht ist da jetzt tatsächlich auch die richtige Zeit dafür, fraktionsübergreifend dafür zu mobilisieren. In einer Zeit, wo sozusagen die Machtverhältnisse ein bisschen fluide sind, ist vielleicht tatsächlich endlich mal eine Möglichkeit, dass die Frauen so gehört werden, wie sie es brauchen.
Es gibt in dieser Republik jeden zweiten Tag irgendein Shitstorm, der gesellschaftliche Fragen angeht, politische Fragen oder teilweise auch aus Kunst und Kultur, wo sich Leute wahnsinnig aufregen und wo Leute fertig gemacht werden und sonst etwas. Und bei so einem existenziellen Thema, wo bleibt da der gesellschaftliche Aufschrei, der Aufschrei in den Medien, aber eben auch der Aufschrei in der Politik? Man kann ja nicht sagen, man könnte einfach sagen, naja, so ist das Patriarchat. Aber
genau, das kann man schon mal sagen. So, dann ist es ja schon so, wenn wir uns eben anschauen, beispielsweise solche so ein Aufschrei, wir hatten letzten MeToo, ja, so. Da ist richtig was in Gang gekommen und ich glaube, Gisèle Pulicot, ja, diese unfassbar starke Frau
aus Frankreich,
die von ihrem Mann zigfach vergewaltigt worden ist, aber noch schlimmer, von ihrem Mann dann eben auch anderen Männern angeboten worden ist, um sie dann eben auch zu missbrauchen, zu vergewaltigen.
Und diese Männer haben behauptet vor Gericht, sie hätten nicht gewusst, dass die Frau das nicht freiwillig macht, obwohl sie betäubt war.
Genau, so. Ne? Das hat jetzt eine größere Breitenwirkung. Aber ansonsten müssen wir ehrlich sagen, Diskussionen finden ja insbesondere in sozialen Medien heute statt. Und dann schauen wir uns mal an, wie soziale Medien gegenüber Frauen wirken. Wir wissen, dass soziale Medien, vermeintlich soziale Medien, nur gerade eben auch für Frauen schon sehr, sehr ausgrenzt sind. Ja, Hass und Hetze gegen Frauen haben eine ganz andere Dimension im Netz als gegenüber einfach Menschen mit anderen Meinungen.
Ja, besseres finde ich auch, dass unmittelbar nach der Wahl von Donald Trump in den USA der Hass und die Hetze gegen Frauen in den sozialen Medien in den USA um das 4000-fache angestiegen sind. Man kann sich das kaum vorstellen in der Dimension.
Genau. So. Und das führt natürlich, das hat natürlich Konsequenzen. Das hat natürlich Konsequenzen, dass Frauen sich eben auch zurückziehen. Das heißt, eine entsprechende Kampagne, Solidaritätskampagne, ne, zum Thema Solidarität gegen geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen, die kommt eben müsste von den Frauen kommen, die sich aber eben aufgrund der Situation schon relevant zurückgezogen haben. Wir müssen eingestehen, das Netz ist ziemlich dominiert von Männern, von auch patriarchal orientierten Männern. Und für die ist das Thema Gewalt von Männern gegen Frauen nicht wirklich ein Thema. Das wird maximal ein Thema, wenn es mal wieder ein Migrant gewesen ist, aber auch nur dann. So. Und das ist natürlich katastrophal.
Wie kriegen wir denn dieses patriarchale Gift aus den Männern raus? Haben Sie da eine Idee? Sie sind ja eine Expertin.
So, also natürlich fängt es früh an, deswegen das Gewalthilfegesetz muss jetzt kommen, um konkret die Frauenhäuser und die Beratungsstellen zu schaffen, die wir für die Frauen brauchen. Aber wir brauchen natürlich noch mehr. Wir brauchen insgesamt auch eine Gewaltschutzstrategie, und auch bei repressiven Maßnahmen ist es so, dass wir auch noch auf den Weg bringen wollen, die verpflichtende Täterarbeit, also wenn dass Täter dann Programme machen müssen, wenn sie Täter gewesen sind. Und auch über die Fußfessel wird jetzt auch in den nächsten Wochen nochmal intensiver diskutiert werden. So, und aber de facto müssen wir eben früh anfangen. Und da geht es eben auch um geschlechterstereotype Erziehung beispielsweise. So die Täter, die Täter sind und Frauen schlagen, fühlen sich natürlich dann auch erstmal mächtig, weil es ja eben nicht um die Frau geht oder um Liebe, sondern es geht eben um Besitz, ja, es geht um Macht, es geht um
Herrschaft.
Wir haben sozusagen Herrschaft von Eigentumsverhältnissen vermeintlichen. So, aber die Wahrheit ist, dahinter steckt ja auch ganz oft eben eigentlich eine Ohnmacht, eine Schwäche, die dann überkompensiert wird. So. Und das hat natürlich viel damit zu tun, dass eben auch Männer, Jungs überfordert sind mit dem, was ihnen eigentlich aufgetragen wird, wie sie sein sollen und wie sie aber im Innersten merken, sind wir eigentlich gar nicht so. Und deswegen spielt natürlich Erziehung schon mal eine zentrale Rolle, weg von Geschlechterstereotypen hin zu, ne, gerade zum starken Mann gehört es eben auch dazu, Gefühle zu zeigen. Ich habe mit einer kanadischen Kollegin letztens darüber gesprochen. In Kanada haben die eine Studie gemacht, dass akzeptierte emotionale Emotionen von Männern ist Freude oder Wut.
Oh, so. Und dazwischen gibt's nichts.
Und dazwischen gibt's nichts. Ne? Ich kenne dazu jetzt keine deutsche Studie, aber das hat mir meine kanadische Kollegin gesagt. Und das macht ja deutlich, wie eingeschränkt das irgendwie auch ist. Ja, so. Von daher, da braucht es eben, glaube ich, sehr, sehr viel mehr. Und dann braucht es eben auch auf der Strecke sozusagen bessere Täterarbeit und sonstigen Schutz von Frauen. Da gibt's noch viele Dinge, die man arbeiten auf den Weg bringen muss. Aber erstmal geht's konkret darum, wenn die Gewaltsituation da ist, dann brauchen die Frauen den Schutz, den sie brauchen.
Sie haben ja eben gesagt, dass es eine Chance gibt, dass das Gewalthilfegesetz tatsächlich noch vor der Neuwahl, solange die jetzige Rumpfregierung noch im Amt ist, dass es tatsächlich verabschiedet ist. Ein anderes schwieriges Thema in dem Zusammenhang ist ja auch der Paragraph 218, also die Reform des Paragraphen 218. Auch da gab es ja von Ihrer Partei, den Grünen und der SPD, letztlich einen Vorstoß, um es doch noch zu schaffen, diese Reform auf den Weg zu bringen, bevor die Regierung nicht mehr im Amt ist. Sehen Sie da auch irgendeine Chance, dass diese Reform tatsächlich noch kommt?
Also es sind keine Parteianträge, sondern es sind einzelne Abgeordnete, aber in der Tat sind zumeist Mitglied bei den Grünen oder bei der SPD, aber es sind einzelne Abgeordnete, die einen Gruppenantrag zusammengeschrieben haben für eine Gesetzesänderung. Und ich bin sehr froh über diesen Gruppenantrag. Die Bundesregierung konnte sich jetzt selber nicht darauf verständigen, den Paragraphen 218 in der bisherigen Form abzuschaffen. und das zu entkriminalisieren. Aber wir haben uns ja darauf verständigt, eine Kommission einzurichten mit renommierten...
Die gesagt hat, völkerrechtswidrig, EU-rechtswidrig und so weiter.
Ganz genau. So. Und das war ja nochmal wichtig, weil über 30 Jahre hinweg ist das ja nicht mehr diskutiert worden. Und jetzt haben wir eben, und es gibt eben Bundesverfassungsgerichtsurteile, deswegen kann man auch nicht irgendwas beschließen, sondern ne, das muss man natürlich berücksichtigen. Aber mit der Kommission, mit dem Bericht haben wir eben eine sehr, sehr gute Grundlage dafür, wie man es anders regeln kann. Und da ist einfach der logische Schluss gewesen, dass es dazu dann auch einen Gruppenantrag braucht für den Deutschen Bundestag.
Aber ich befürchte, da ja nicht nur die CDU sich weigert, sondern auch die FDP. Apropos FDP, mich macht das ja wirklich fassungslos. Da hat doch die FDP-Abgeordnete Helling Plaa tatsächlich, als es diesen Vorstoß von Ihnen gab, also da sagte die FDP-Abgeordnete Helling Plaa doch allen Ernstes, sie halte es für unangemessen, dass dem Bundestag auf den letzten Metern so ein komplexes Thema vor die Füße geworfen werden. Ich meine, wo war Frau Helling Plaa die letzten 3 Jahre? Hat sie nicht mitgekriegt, dass darüber schon seit Ewigkeiten diskutiert wird, über die Abschaffung, dass es den Kommissionsbericht gab und dass die Kommission gesagt hat, der gehört weg? Was ist da los bei den Frauen in der FDP?
Ich finde, jede hat auch noch die Möglichkeit, umzudenken.
Sie sind sehr nett.
So, also diese Äußerung, ne, die ist jetzt wirklich zu billig und ehrlich gesagt einer Frau Helling Plaa auch nicht würdig. Frau Helling Plaa ist ja Mitglied des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages und hat natürlich die ganze Zeit das über auch mitverfolgt und mitbegleitet.
Lassen Sie uns doch nochmal zum Schluss gucken, was für Baustellen stehen an. Kindergrundsicherung, das war ja das sozialpolitische Projekt der Grünen. Jetzt kommt es sozusagen mit einem winzigen Scheibchen. Andere Baustellen. Wie geht es weiter mit dem Familienstartzeitgesetz, über das wir gesprochen haben? Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. Alles Projekte, die Sie gerne auf den Weg gebracht hätten und die jetzt was versanden? In der Schublade verschwinden für immer?
Das hängt von den Wählerinnen und Wählern ab. So am 23. Februar wird gewählt und die Mehrheiten entscheiden und dann wird es einen neuen Koalitionsvertrag geben. Ich kann nur sagen, wofür meine Partei steht und wir finden diese Projekte nach wie vor wichtig, weil wir eben den sozialen Zusammenhalt in Deutschland stärken sollten und nicht schwächen. Und diese Krisen, durch die wir jetzt alle miteinander gehen, die machen ja mit uns allen was. Und gerade in solchen Zeiten ist es ja wichtig, dass nur zumindest mein nahes Umfeld funktioniert, dass ich mich zumindest in meinem nahen Umfeld sicher fühlen kann. So, und zu wenig Geld zu haben, das ist natürlich ein zentraler Stressfaktor. So, zu wenig Zeit füreinander zu haben, ist natürlich ein massiver Stressfaktor. So, und deswegen tun wir wirklich gut daran, ne, Familien stärker zu stabilisieren, und das bedeutet natürlich finanziell auch die Situation zu verbessern. Die Kindergrundsicherung würde ja insbesondere auch Alleinerziehenden zugutekommen, die eben derzeit durchs Raster fallen, weil es egal, bitte davon profitieren sie nicht. So, ansonsten sozusagen der SGB II hat ne, deutlich andere Nachteile. So, also von daher geht es wirklich darum, eben die Familien zu stärken in all der Vielfalt, in der sie da sind, Frauen und Männer zu stärken bei der Partnerschaftlichkeit, um da gemeinsam besser bei die Runden zu kommen. Und diese Projekte sind dringend. Sie werden gebraucht, egal wer die nächste Bundesregierung stellt. Aber meine Partei wird genau darum streiten.
Wir haben es ja zu Beginn gehört, Olaf Scholz hat ja versucht, Zuversicht zu verströmen. Verströmen Sie jetzt doch mal ein bisschen Zuversicht. Ohne zu viel Wahlkampf zu machen.
Man kann das alles machen. Das ist kein Hexenwerk. Und viele Diskussionen sind schon lange gelaufen in den letzten Jahren. Nicht nur von mir, sondern auch von Vorgängerministerinnen in meinem Ressort sind Vorarbeiten geleistet worden. Und die Experten sind sich einigermaßen einig, was man tun muss. Bei vielen Maßnahmen ist es auch so, auch wenn sie Geldkosten, kurzfristig Geldkosten. Ich bin ja Volkswirtin von Hause aus. Habe ich natürlich.
Sie können rechnen.
Ich kann rechnen und ich kann Ihnen sagen, fast alle der Maßnahmen haben nachhaltig so gute Wirkungen, dass sie dann auch deutlich Geld wieder einsparen. Also wir hatten
das beim Gewalthilfegesetz ja
auch genau, kurz. Ganz genau. So, also es ist nicht nur so, dass es uns glücklicher macht, dass es uns gesünder macht, sondern es rechnet sich sogar. So, und von daher hoffe ich auf zukünftige Regierungen, dass sie sich das auch mal genauso hinlegen und dann können wir das auch gemeinsam schaffen. Und warum sollten wir es tun? Weil wir haben doch alle was davon, wenn das Leben schöner ist in Deutschland.
Das haben Sie sehr schön gesagt, Frau Paus. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und einen schönen Tag noch.
Wünsche ich Ihnen auch.
In den allermeisten Medien wird sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet. Damit sich das ändert, läuft es hier anders.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Hör mal, es gibt sehr gute feministische Neuigkeiten aus den Niederlanden und die will ich dir ganz sicher nicht vorenthalten. Und zwar ist es so, dass seit dem 1. Juli hier im Land sexuelle Belästigung auf der Straße strafbar ist. Ganz speziell gemeint ist damit Catcalling, also Momente, die wir Frauen leider viel zu gut kennen, wenn wir auf der Straße unterwegs sind. Also sowas wie Nachpfeifen, Einschüchterungsversuche, sexualisierende Kommentare, Zischen, Nachlaufen, solche Geschichten. Und es gibt jetzt im Land eine Aktion mit Undercover-Polizei-AgentInnen, die seit diesem Sommer in den Städten unterwegs sind, in Zivil und dabei Täter auf frischer Tat ertappen sollen. Das ist jetzt auch schon öfter passiert und es hat auch schon ein erstes Gerichtsurteil gegeben. Ein Mann wurde dabei zu einer Geldstrafe von 280 Euro verurteilt. Er hat nämlich im August eine Frau in Rotterdam um die Hüfte gefasst und PolizistInnen in Zivil waren eingeschritten in diesem Moment. Und das Gericht hat später geurteilt, dass also sehr deutlich war, dass diese Frau das nicht wollte. Ja, das wollte ich dir nur kurz erzählen. Das war's von mir und ja, liebe Grüße. Mach's gut.
Wie schön, dass du dich mit deiner Geschichte aus Amsterdam gemeldet hast, liebe Sarah. Manchmal frage ich mich wirklich, was noch passieren muss, damit manche Kerle es endlich begreifen. Sarah Tickert ist Teil des Netzwerks Deine Korrespondentin. Mit ihrer Arbeit wollen die Korrespondentinnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu in den Shownotes. Sie ist eine meiner absoluten Lieblingsfeministinnen und wird nie ihre Klappe halten, wenn Frauen mit Sexismus zu kämpfen haben. Hier ist Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
So und nun ich. Und weil ich altersbedingt so herrlich gelassen bin, kontere ich männlichen Unfug mit Konsequenzen statt dem üblichen Ungerechtigkeitsgemosere. Grund zur Erregung bietet der bereits früher schon durch sein Verhalten auffällig gewordene Gundolf Siebeke, Mitglied der Kölner CDU. Auf Elon Musks Social-Media-Kanal äußerte Siebeke, dass zu überlegen sei, das Wahlrecht für Frauen abzuschaffen. Inoffiziell sei das zu überlegen. Also wohl von so Schlauköpfen wie ihm. Der Hintergrund? Der Zuspruch, den der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck von Frauen erhalte. Unter Zuhilfenahme der wahrlich schönen, aber inhaltlich fragwürdigen Formulierung bei Habeck handele es sich um einen politischen Heiratsschwindler, spricht Siebeke Frauenvernunft und Urteilsvermögen ab. Er argumentiert, Frauen seien, Zitat, emotional zu labil, um rationale Entscheidungen zu treffen, also zu wählen. Das gefährde die Demokratie. Deswegen regt das ehemalige Mitglied der Werteunion anti-emotionalen Demokratieunterricht an. Der solle ganz offiziell stattfinden, wie der CDU-Mann meint. Herrlich, herrlich, möchte man sagen, da fiele mir auch so manches Unterrichtsfach ein, in dem der Gundolf ein paar Nachhilfestunden gebrauchen könnte. Menschenrecht zum Beispiel oder Demokratie ohne Alternative. Es ist ja das eine, dass Menschen, die sich für schlau und reich an Kultur halten, so etwas sagen. Dass es ihnen aber überhaupt in den Sinn kommt, nicht nur Blödsinn aus Kaisers Zeiten von sich zu geben, sondern dass sie es als CDU-Mitglied für okay halten, die Demokratie aushöhlende, den Populisten Vorschub leistende Gedanken in die Welt zu bringen, ist das andere. Besonders stutzig macht mich die Einteilung der angedachten Maßnahmen in offiziell und inoffiziell, was darauf schließen lässt, dass das CDU-Parteimitglied Siebeke eine Macht innerhalb der Macht etablieren möchte. Auch keine gute Haltung für einen Demokraten. Ich sage es mal so, dies ist kein Fall für feministische Krokodilstränen, weil einer was Böses über Frauen sagt. Dies ist, unter Demokraten, ein Fall für ein Parteiausschlussverfahren, ganz offiziell.
Schöner Ärgern mit Silke Burmeister. Danke, liebe Silke. Klar, es gibt unendlich viel, was nervt und ärgert und übel ist. Darüber sollten wir aber keineswegs die guten Nachrichten vergessen. So wie diese hier. Wie gleichberechtigt mischen Frauen eigentlich in der Demokratie mit? Über Jahrzehnte sind Frauen viel weniger zur Wahl gegangen als Männer. Doch das hat sich geändert. Bei der letzten Bundestagswahl haben genauso viele Frauen wie Männer ihre Stimme abgegeben. Geschlechtsspezifisches Gefälle, das war einmal. Das haben jetzt auch Politiker kapiert. Der Wahlkampf ist bereits eingeläutet, die Spitzenkandidaten von Union und Grünen haben begonnen, Frauen zu umwerben. Naja, beim CDU-Mann Friedrich Merz hat das mit dem Werben etwas länger gedauert. Kürzlich verkündete er noch, dass er sein künftiges Kabinett keineswegs gleichberechtigt besetzen will und selbstverständlich ist er gegen eine Reform des Paragraph 218. Doch inzwischen hat Merz auf Frauenversteher umgeschwenkt. Wir werden dieses Land ohne Frauen nicht nach vorne bringen, verkündete er auf Social Media. Ach wirklich, Herr Merz? Sein grüner Kontrahent Robert Habeck hat es da etwas einfacher. Ihm quillt der Charme ja quasi aus allen Knopflöchern und bei der letzten Bundestagswahl hat er schon mal zugunsten einer Frau auf die eigene Ego-Show verzichtet, wenn auch nur unter Tränen. So klingt es bei Habeck eben doch ein bisschen authentischer, wenn er meint, ein Land werde stärker, wenn es gleichberechtigter ist. Danke, Herr Habeck, das ist uns wirklich neu. Und was daran ist die gute Nachricht? Dass Frauen und ihre Rechte zum Wahlkampfthema werden. Dass das, was sie wollen und brauchen, wichtig ist. Dass sie entscheiden können, denn sie haben die Wahl. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und bis zu unserem Wiederhören könnt ihr im Kopf behalten, was die Physikerin Marie Curie einst sagte. Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Alexandra Schaller. Rubriken Silke Burmeester und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.